Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bin Europäer. Mir ist eines aufgefallen, diese Europawahl, die ist irgendwie anders. Also Parteien scharen auf einmal ihre eigenen Bewegungen um sich. Auf einmal wollen alle, dass das Europäische Parlament mehr mitbestimmt. Und was ist eigentlich dran an diesem Szenario, dass Rechtspopulisten aus ganz Europa bald ihre eigene große Fraktion im Parlament bekommen könnten? Aufklärung gibt's hier, also dranbleiben. Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hat's vorgemacht. Mit République en Marche hat er zur Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017 eine Partei und eine Bewegung gegründet. Und das war irgendwie auch erfolgreich, denn die Wahl hat er am Ende ja gewonnen. Ähnlich versuchen es zur Europawahl hier in Deutschland Volt und Demokratie in Europa. Beide Parteien haben auch ihre eigene Bewegung. Jetzt habe ich mich gefragt, und ihr vielleicht auch, ob sich das nicht irgendwie widerspricht, so eine offene Bewegung zu gründen und gleichzeitig als vergleichsweise starre Partei zu agieren. Über das Thema habe ich mit ihm hier gesprochen.
I wish we could create a transnational political party, we could not. DiEM25 is a transnational movement.
Yannis Varoufakis, einigen sicherlich noch bekannt als ehemaliger griechischer Finanzminister. Er ist hier in Deutschland Spitzenkandidat für die Partei Demokratie in Europa. Aber vorher, 2016, hat er bereits die dazugehörige Bewegung Democracy in Europe Movement 2025 oder auch einfach DiEM25 gegründet. Aber warum eigentlich? Das habe ich ihn in Berlin gefragt.
Because in Europe,
der einzige Weg in Europa, um den Zerfall zu verhindern, der politische Monster in all unseren Ländern nährt, ist es, ein Bündnis zu schließen, was wir 1940 als Demokraten und Europäer versäumt haben, um ein Stück des Abgrunds aus den späten 1940er Jahren zu verhindern.
Aber um am Ende an der Wahl teilnehmen und um in das Parlament gewählt werden zu können, muss man Mitglied sein, etwa in einer Partei. Widerspricht das nicht dem offenen Konzept einer Bewegung?
Nicht im geringsten, wenn Sie sich anschauen, wie wir unsere Parteien gegründet haben. Wir müssen uns an Gesetze halten, wir müssen nach den Regeln spielen. Ich wünschte, wir könnten eine transnationale politische Partei gründen, aber das können wir nicht. DiEM25 ist eine transnationale Bewegung. Was sie getan hat, sie hat politische Parteien gegründet, rechtmäßig in verschiedenen Ländern, wie Demokratie in Europa, hier in Deutschland oder Merda 25 in Griechenland. Wir simulieren also Transnationalität mit nationalstaatlichen Parteien, die wir gegründet haben und die faktisch zu unserer paneuropäischen transnationalen Bewegung gehören.
Warum haben Sie sich dafür entschieden, gerade in Deutschland zu kandidieren?
Wir müssen den Menschen zeigen und deutlich machen, in Deutschland und Griechenland, in Holland und in Italien, dass es ein gefährliches Erbe ist zu denken, dass Konflikte in Europa zwischen Griechen und Deutschen stattfinden, zwischen Holländern und Italienern, zwischen Norden und Süden. Um das zu zeigen, haben wir einen Griechen, der in Deutschland kandidiert, einen Deutschen, der in Griechenland kandidiert und wir haben einen Italiener, der in Frankreich antritt. Diese transnationale Aufstellung ist nicht nur hübsches Beiwerk.
Vielleicht ist es einfacher, in Deutschland zu kandidieren, weil es hier keine Prozenthürde gibt.
Das ist es, da gibt es keinen Zweifel. Es ist demokratischer. Aber das ist nicht der Grund, warum ich in Deutschland kandidiere. Der Beweis dafür, wenn ich gewählt werde, dann werde ich schnell wieder zurücktreten und mich an der Parlamentswahl in Griechenland einbringen. Das habe ich gegenüber Wählern schon angekündigt. Daniela Platsch, welche die Nummer 2 auf der Liste ist, wird übernehmen und wird die deutschen Wähler im Europäischen Parlament großartig vertreten. Meine Kandidatur hier ist nicht nur dazu da, um einen Sitz im Europäischen Parlament zu erringen. Ich habe in der Vergangenheit bewiesen, dass ich mich nicht für Ämter oder Limousinen oder Ministerposten oder desgleichen interessiere. Ab dem Moment, ab dem ich dem gemeinsamen Ziel nicht mehr diene, werde ich zurücktreten.
Und wann ist das?
Das wird davon abhängen, wann der Wahlkampf für das griechische Parlament beginnt. Das könnte im September sein. Ich werde die deutschen Wähler vertreten, wenn sie sich dafür entscheiden, mich in das Parlament zu wählen. Im Sommer halte ich dann die Reden, in denen ich all das verdeutlichen will, worüber wir gerade gesprochen haben.
Aber Ihre Popularität nützt DiEM25 auch schon, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
That's so.
Das ist so. Der einzige Grund, warum Sie mich kennen, ist wegen eines politischen Unfalls. Die Eurozonenkrise, die geschehen ist, als Griechenland bankrott gegangen ist. Ich wünschte, das wäre nicht passiert, aber das hat mir ein bestimmtes politisches Startkapital beschert, aus Versehen quasi. Ich nehme dieses Kapital und stelle es in den Dienst eines progressiven Kurses in Europa.
Ein Versprechen im DiEM25-Manifest lautet, die EU-Bürokratie dem Willen der Europäer zu unterwerfen. Also DiEM25 zufolge agiert die EU gegen den Willen der Menschen in Europa?
Absolutely.
Absolut. Schauen Sie auf die Art, wie schlecht die EU mit der Eurozonenkrise umgegangen ist. Sie haben eine sozialistische Politik für Banker etabliert und einen Sparkurs für jeden anderen. Es ist die Politik der Europäischen Union, die die Unzufriedenheit schafft und die politischen Monster der neuen Rechten nährt.
In deutschen Umfragen taucht DiEM25 bisher nicht auf. Liegt das vielleicht daran, dass Ihre Ideen nicht so viel Anklang finden bei den Bürgern hier?
Ich interessiere mich nicht wirklich für Meinungsumfragen. Unser großes Ziel von heute bis zum 26. Mai lautet, dass wir den Menschen auffallen, dass sie wissen, dass Demokratie in Europa und die im 25 zusammengehören. Wenn sie das sehen und unser Programm gelesen haben, dann liegt es an ihnen. Sogar wenn niemand für uns wählt, sind wir damit zufrieden. Was wir wollen, ist, ihnen eine Möglichkeit zu bieten, unser Programm zu beurteilen und es mit jedem anderen zu vergleichen.
Also Varoufakis hat mit DiEM25 eine Bewegung gegründet, mit der Europa ein besseres Europa werden soll. Also zumindest nach den Zielen und nach den Ideen von DiEM25. Jetzt bedient sich Varoufakis im Wahlkampf und im Interview mit mir schon einer spitzen Rhetorik, wie ich finde, indem er zum Beispiel von einer feindlichen EU-Bürokratie spricht, die prinzipiell gegen die Menschen in Europa agiere. Also so seine Darstellung. Ich finde schon, dass es fraglich ist, inwiefern er mit so einer Rhetorik Menschen wirklich eint oder ob er damit nicht auch Menschen in Europa spaltet. Wie nachhaltig ist so ein Parteienbewegungshybrid eigentlich? Das wollte ich von Sven Hutter wissen. Er ist Soziologe am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und arbeitet seit einigen Jahren zu Bewegungen. In Berlin haben wir uns beide getroffen. Wenn wir mal klein anfangen, worin unterscheiden sich denn eigentlich Bewegungen und Parteien?
Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Kern unterscheiden sie sich gar nicht so stark, weil sie wollen ja beide meisten irgendwie politischen Wandel erzeugen. Aber natürlich, die Forschung zeigt dann auf, dass man so idealtypisch unterscheiden kann, dass sie unterschiedliche Organisationsformen haben. Im Normalfall wollen die auch ein bisschen was Unterschiedliches. Und als Drittes, vielleicht können wir noch sagen, sie brauchen unterschiedliche Ressourcen. Und um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, Organisationsform, die Parteien sind im Normalfall eine Organisation. Das ist eine Adresse, da kann man anrufen und so. Und Bewegungen sind meistens eher Netzwerke von verschiedenen Organisationen, Einzelpersonen und so, also viel fluider. Da kann man dann nicht so gut anrufen bei nur einer Person oder jemanden. Das Zweite ist, klassischerweise würde man sagen, Bewegungen wollen oftmals mehr. Die wollen so einen generellen Wandel oder irgendwie einfach mal ein Problem benennen, wohingegen Parteien doch viel programmatischer aufgestellt sind, Macht wollen, um dann auch konkrete Dinge umzusetzen. Und bei den Ressourcen ist es natürlich so, wenn man Macht will als Partei, dann will man im ersten Schritt einfach Wählerinnen und Wähler überzeugen. Und das ist dann die Key, sozusagen Ressource, mit der man da rausgeht. Und bei Bewegungen braucht man sozusagen mehr. Man braucht wirklich aktive, sozusagen Leute, die sich engagieren wollen. Da reicht es nicht, wenn man die Leute nur einmal zu irgendwas überredet.
Jetzt sehen wir gerade an Volt oder auch an DiEM25, deren Ableger Demokratie in Europa hier in Deutschland antritt für die Europawahl, dass es so Hybride gibt irgendwie anscheinend. Also Parteien, die auch damit werben, dass sie Bewegungen sind. Was hat es denn für Vorteile, gerade als Bewegung in den Wahlkampf zu ziehen?
Also ich glaube, das ist sicher auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass heutzutage, wenn wir uns auch Umfragen angucken, eine verschwindend kleine Anzahl der Europäerinnen ist wirklich zufrieden mit der Partei als Organisation. Also das ist so ein Überdruss an Parteien. Deshalb nur schon, wenn sie da dann ein anderes Label wählen, diese Akteure, dann hilft das manchmal schon. Und natürlich als Zweites, das, was ich vorgesagt habe, wenn man sich auch organisatorisch so ein bisschen anders aufstellt, so ein bisschen offener ist, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, ich kann online oder offline da wirklich hingehen und das ist nicht so klar organisiert, dass ich da im Ortsverein Mitglied werde und alles ist so durchstrukturiert. Das öffnet natürlich dann auch für neue irgendwie Aktivistinnen und Aktivisten. Ich glaube, das sind schon Vorteile. Also man ist nicht gleich assoziiert mit diesen alten Strukturen und man öffnet so ein bisschen Raum für andere Formen des Engagements und so. Und das wollen diese Akteure.
Aber gleichzeitig ist es ja so, dass die Parteien bzw. Bewegungen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aufstellen. Weil irgendjemand möchte ja auch ins Europaparlament später gewählt werden. Das funktioniert dann klassisch wie eine Partei. Wie nachhaltig ist denn so eine Bewegung, wenn sie sowieso letztlich für die Wahl in eine Parteiform gegossen werden muss?
Ja, ich glaube, das würde ich generell auch als sehr kritischen Punkt sehen, weil im Normalfall hätten wir sozusagen größere Bewegungen, die auch über einen längeren Zeitraum mobilisieren. Und wie, wenn wir uns zurückerinnern an die 70er, 80er, die neuen sozialen Bewegungen, Themen wie Umwelt, Frieden, Frauenbewegung, da hat das länger gedauert, bis diese Übersetzung zum Beispiel in die grünen Parteien in Europa geschehen hat. Und dann ist das auch nachhaltiger. Aber wenn wir sozusagen eigentlich schon bei der Gründungsphase von sowas wie einer Bewegung, wir nennen es dann Bewegung, eigentlich schon immer das Ziel haben, da auch mit Wahlen zu bestreiten und so, dann ist das natürlich oftmals so ein bisschen, in der Wissenschaft Englisch würden wir so ein bisschen sagen, Window Dressing. Man tut dann manchmal nur so, als ob. Und dann ist natürlich die Nachhaltigkeit dessen, dass man so offen ist und sich eben vernetzen kann mit anderen Organisationen, sicher eingeschränkt.
Jetzt bezeichnen sich Volt und DiEM25 auch als paneuropäische Bewegungen. Gab es sowas schon mal, so eine länderübergreifende Bewegung auf Europaebene oder international?
Ja, natürlich, die großen Bewegungen, wenn wir historisch irgendwie uns angucken, hatten oft eine transnationale Dimension. Also ich habe es ja gerade gesagt, irgendwie, wenn wir nochmal die Friedensbewegung der 80er Jahre uns angucken, dann gab es da sozusagen transnationale Vernetzungen und auch diese Probleme waren ja nicht nur beschränkt auf Deutschland oder irgendein Land in Europa. Gleiches gehört zur Arbeiterbewegung. Also wir sprechen jetzt nicht von etwas ganz Neuem. Was vielleicht Neues ist wirklich jetzt bei den Europawahlen, dass sie versuchen, noch stärker als Bewegung rüberzukommen und als transnational vernetzte Bewegung. Das gab es jetzt in dieser starken Form sicher noch nicht.
Wenn du Arbeiterbewegung sagst oder die Friedensbewegung, die war damals noch nicht so stark online vernetzt, vermute ich mal, wie heute die Bewegungen.
Genau, das ist sicher ein neues Tool, wo wir viel schneller eine Vernetzung herstellen können zwischen den einzelnen Aktivistinnen und man sich auch schneller so ein bisschen als Teil von etwas sehen kann. Was ich aber noch sagen wollte, ist, natürlich sind das sozusagen transnationale Bündnisse, aber letztlich auch hinter den nationalen Parteien, die wir jetzt auch sehen. Die SPD ist auch Teil von einer europäischen Parteienfamilie, die sich auch vernetzt. Ich glaube, da ist oftmals nur das Problem, dass diese Parteiengruppierungen, mit denen sie dann auch im Europaparlament sitzen, die sind einfach nicht präsent im Wahlkampf. Also die gehen sozusagen dann verloren immer, wenn wieder diese Parteien rausgehen und die Wählerinnen und Wähler überzeugen wollen. Aber das heißt nicht, dass da nicht auch Organisationsstrukturen und so da sind und man auch irgendwie für die Grünen zum Beispiel in diesem Land abstimmt und dann ja auch diese grüne Parteifamilien in ganz Europa unterstützt. Aber das ist einfach nicht präsent und das werfe ich auch diesen Parteien ein bisschen vor, dass sie diese transnationale Komponente auch klassischer Parteien viel zu wenig betonen.
Ist das eine Idee, dass man gerade über Bewegungen dieses ferne Europa uns näher bringen könnte, auch in Zukunft?
Ja, das wäre natürlich die große Hoffnung, dass es so etwas wie eine paneuropäische, positive Europabewegung wieder gibt, weil die negative haben wir. Also wir alle kennen die rechtspopulistischen Parteien in Europa, die Euroskeptiker, die auch eine klare Message haben und uns relativ oft tagtäglich sagen, was dieses Europa alles nicht Gutes tut für uns. Das heißt, natürlich wäre es super gut, so eine paneuropäische Bewegung zu haben. Da würde ich aber noch bestreiten, dass diese Bewegung, wie auch Pulse of Europe sozusagen, was einen ähnlichen Gedanken hatte, das wirklich leisten. Weil nebst dem, dass sie uns einfach nur sagen, Europa ist gut und sich dann auf dieser anderen Seite dieser Euroskeptizismus und dann der europafreundlichen sozusagen Dimension auftun, wissen wir nicht so ganz genau, wie sie dieses Europa auch reformieren würden. Und das braucht es dann halt auch, um, wie du gesagt hast, dass Europa auch im Alltag ankommt und nicht jetzt wieder bei Wahlen klar ist, oh, ich bin für dieses Europa, es gibt gute Gründe, aber das muss dann noch wie durchbuchstabiert werden. Und da fehlt es mir ein bisschen, zumindest bei Volt noch stärker als bei Diem, so ein bisschen an der Konkretisierung.
Sagt Sven Hutter von der Freien Universität. Vielen Dank dir.
Bitte.
Nicht nur so manche Diem25-Parteien treten das erste Mal zu einer Europawahl an, sondern es gibt noch weitere.
Was wir ja versuchen, ist eben aus vielen Ländern zumindest ein, zwei Sitze zu gewinnen.
Das ist Damian Böselager. Er ist Spitzenkandidat für die Partei Volt in Deutschland. Die hat sich im März 2017 gegründet und ähnlich wie Diem25 hat sie nicht nur Ableger in verschiedenen Ländern, sondern sie gibt auch an, eine europaweite Bewegung hinter sich zu vereinen. Das Wahlprogramm, das soll ebenfalls europaweit gelten, für jeden einzelnen Ableger. Und dahinter stecken dann beispielsweise Ideen dazu, wie die EU-Institutionen umgemodelt werden könnten, dass die EU Vorreiter auf dem Gebiet künstliche Intelligenz sein soll. Es soll mehr legale Wege für die Einwanderung in die EU geben. Also schon ein breites Programm, wie ich finde. Ob das so clever ist als politischer Neuling, darüber wollte ich mit Damian Böselager sprechen und deshalb habe ich ihn in Berlin getroffen.
Ich glaube, wenn man Politik ernst nimmt und die ganzen Fragestellungen ernst nehmen, die da existieren, dann muss man auch irgendwie versuchen, Antworten zu finden auf diese verschiedenen Fragen. Also wenn wir ins Europäische Parlament einziehen, dann wollen wir natürlich da auch irgendwie eine gute Politik machen über alle Bereiche hinweg. Ist es smart oder nicht, muss man dann sehen. Ja, aber ich glaube, wir wollten uns jetzt ungern irgendwie auf einen Bereich allein fokussieren und dann sagen, so, wir stehen jetzt nur für das.
Also habt ihr keine Angst, irgendwie auch profillos zu wirken im Wahlkampf?
Nee, wir haben einfach versucht, die beste Politik uns rauszusuchen, die funktioniert und haben einfach über die meisten oder die wichtigsten Themenbereiche unsere Lösungen gefunden. So, das ist jetzt vielleicht nicht immer unbedingt super sexy, aber es ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Alles andere wäre auch in irgendeiner Art und Weise populistisch. Ja. Also irgendwie zu sagen, so, okay, wir haben hier irgendwelche Vorschläge, die sind überhaupt nicht umsetzbar und die sind total aus der Luft gegriffen und zu allem anderen haben wir keine Ahnung. Das wäre eigentlich ein bisschen schade, glaube ich.
Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt Politik beschlossen, die ihr machen wollt, die funktioniert. Ist es wirklich so, dass man sagen kann, okay gut, ich sehe Probleme in der Politik auf EU-Ebene, ich möchte die lösen, das sind jetzt so die Antworten. Das klingt für mich ehrlich gesagt wie so ein bisschen nach Kaugummi-Automat. Ich habe so die eigentlich perfekte Lösung, die Münze, die ich in den Automaten reinwerfe und dann kriege ich genau das auch raus und es ist perfekt.
Ich glaube, es hilft, unsere Motivation zu verstehen. Unsere Motivation ist zu sagen, okay, es gibt irgendwie die Altparteien, die kriegen es nicht wirklich hin, wirklich eine Vision für Europa zu entwickeln und da Leute davon zu überzeugen. Und deswegen sinkt auch die Wahlbeteiligung, wenn man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man da groß was verändert. Da gibt es diese neuen, eher national orientierten, populistischen Parteien, die da stehen und sagen, unsere Lösung ist das Nationale, lass uns zurück aufs Nationale besinnen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die wirklich übergreifenden Herausforderungen über in Europa. Ja. Migration, es gibt aber auch Klimawandel, viele weitere Themen, die eigentlich immer größer werden als das Einzelland. Und wir müssen da versuchen, also europäische Antworten drauf zu finden. So, und das ist eigentlich unser Ansatz. Und ich halte den auch immer noch für den richtigen Ansatz.
Ins Parlament einziehen ist eine Sache. Auf der anderen Seite wollt ihr auch eine eigene Fraktion bilden. Das bedeutet, ihr bräuchst genügend Sitze, das heißt 25 Sitze im Parlament und die Stimmen müssen dafür aus 7 verschiedenen EU-Ländern kommen. Jetzt mal zum Vergleich, die kleinste Fraktion derzeit, dazu gehören zum Beispiel der Rassemblement National von Marine Le Pen, aber auch die Lega von Matteo Salvini. Also das sind Parteien, die schon ein bisschen bekannter sind als ihr. Und ihr wollt jetzt bei der Wahl antreten und direkt eine Fraktion gründen. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist korrekt. Die Parteien, die du zitiert hast, sind alles nationale Parteien, also die in einzelnen Ländern viele Sitze gewinnen. Und das ist auch, also das kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es natürlich eher schlecht, gerade dieser Fraktion. Aber also unsere Chance ist dadurch ein bisschen verteilter, weil wir eben aus vielen Ländern antreten und versuchen können, dann eben diese Sitze zu gewinnen. Ob das jetzt die 25 werden oder ein paar weniger, das können wir dann immer noch sehen. Also ich glaube, für uns ist schon ein Erfolg, da einzuziehen. Und wenn wir einziehen, können wir, glaube ich, weitermachen. Und unsere Arbeit ist ja auch ganz klar nicht nur aufs Europäische Parlament fokussiert, sondern eben auch auf regionale, nationale, lokale Vertretungen. Und wir werden einfach weitermachen, weiter für Wahlen antreten, überall.
Was macht ihr denn, wenn ihr ins Parlament einzieht, aber nicht genügend Stimmen bekommt, um eine eigene Fraktion zu gründen? Bleibt ihr dann fraktionslos und sagt dann, okay, gut, wir haben jetzt Nachteile wie zum Beispiel weniger Redezeit wie andere Abgeordnete, die jetzt einer Fraktion angehören? Oder sagt ihr zum Beispiel, okay, wir schließen uns den europäischen Liberalen an, die buhlen ja auch so ein bisschen um euch, wie ich es verstanden habe?
Nicht nur die, es buhlen auch noch andere. Wir haben uns entschieden, dass wir erstmal unser Ziel versuchen nachzuverfolgen. Also das ist, diese Wahlen gut möglich zu gewinnen. Und dann werden wir, glaube ich, mit der Bewegung gemeinsam entscheiden, wie wir damit umgehen, was das Ergebnis ist. Aber tatsächlich eine der Personen, die um uns gebuhlt hat, hat auch gesagt, es ist grundsätzlich so, dass man erstmal das Tier erlegen muss, bevor man das Fell zerteilt. Ich weiß nicht, ob das so ein typischer politischer Spruch ist, aber ich glaube, für uns ist es einfach super wichtig, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, möglichst einen genialen Wahlkampf zu fahren. Und das ist unser erstes Ziel. So, was danach passiert, müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall versprechen können, ist, dass wir weiter Ultra Gas geben werden. Und das heißt, egal in welcher Position wir im Europäischen Parlament da sitzen, werden wir laut sein und versuchen, für unsere Reformen zu kämpfen, für unsere Ideen zu kämpfen.
Alte Parteien, keine Visionen. Volt will sich abgrenzen von anderen Parteien. Sie wollen jung und dynamisch daherkommen, das ist schon klar. Aber funktioniert das mit einem Profil, das meiner Meinung nach schon stark darauf beruht, dass Volt paneuropäisch organisiert ist? Ist das Label, wie sind die Europapartei, aussagekräftig genug? Das habe ich mich nach dem Gespräch mit Damian Böselager noch öfters gefragt. Oder ist die Strategie als Partei zu sagen, okay, wir suchen uns ein Spezialgebiet und wir profilieren uns aus dieser Nische heraus, nicht der bessere Ansatz für so eine Wahl? Also ich habe darauf keine Antwort, aber ich bin mir sicher, dass wir nach der Wahl sehen werden, wie es für Volt weitergehen wird. Die einen wollen noch ins Europäische Parlament, die anderen sind schon drin und wollen vermutlich auch nicht mehr so schnell gehen. Obwohl dieses Organ als direkte Bürgervertretung vielleicht gar nicht so viel Einfluss hat wie andere Institutionen in der EU. Zumindest wollen einige deutsche Parteien das Parlament reformieren. Was genau dahinter steckt, darüber spreche ich jetzt mit Sophie Pornschlegel, Politologin am Berliner Think Tank Das Progressive Zentrum. Hallo Sophie.
Hallo.
Warum ist das Europäische Parlament eigentlich so wichtig?
Das Europäische Parlament ist einer der vielen EU-Institutionen. In diesem komplizierten Geflecht ist das EU-Parlament besonders wichtig, weil es direkt gewählt ist seit 1979 und dadurch ist es die bürgernächste Institution, also die Europäische Kommission. Da sagt man immer, das sind die Technokraten. Im Rat sitzen natürlich die Regierungen und im Parlament sitzen wirklich gewählte Abgeordnete aus den verschiedenen Mitgliedsländern.
Aber das Europäische Parlament unterscheidet sich schon von nationalen Parlamenten, oder?
Ja, jetzt kommen wir in die Arbeitsweise der Parlamente. Das ist eine komplizierte Sache, weil die nationalen Parlamente natürlich sehr unterschiedlich funktionieren, je nachdem, ob es ein parlamentarisches System ist oder ein Präsidentialsystem wie in Frankreich. In dem Europäischen Parlament sitzen über 700 Abgeordnete aus verschiedenen Ländern. Die sind in Fraktionen organisiert. Die ändern sich aber sehr stark, je nachdem, wie die verschiedenen Parteien aus den verschiedenen Mitgliedsländern zusammenarbeiten möchten. Und das ändert sich deswegen alle 5 Jahre nach den europäischen Wahlen. Es gibt auch Ausschüsse, in denen sie arbeiten und sie haben natürlich kein Initiativrecht, was sie sehr davon unterscheidet von nationalen Parlamenten, die natürlich den Gesetzgebung selbst entscheiden können und Agenda-Setting machen, wie man sagt.
In den Wahlprogrammen zur Europawahl schreiben jetzt die Linke, die SPD, die Grünen, FDP, die Union, dass sie das Europäische Parlament reformieren wollen. Mhm. Da frage ich mich, ist irgendwas falsch mit dem Parlament? Warum wollen die das Parlament reformieren?
Ich sage jetzt mal was vielleicht nicht ganz so gut ankommt bei den vielen Parteien. An sich kommt es von einer guten Intention. Man sagt, man will dem Europäischen Parlament mehr Macht geben, indem man ihnen das Initiativrecht gibt, weil das die legitimste EU-Institution ist, sagen sie. Das Problem ist aber, dass dadurch, dass man dem Europäischen Parlament nur mehr Macht gibt, macht man es nicht unbedingt legitimer. Und das hängt damit zusammen, dass wir natürlich keine europäische Öffentlichkeit haben und dass die Wahlbeteiligung beim Europäischen Parlament sehr niedrig ist. Und wenn da, ich glaube, im Durchschnitt sind es 42%, die letztes Mal gewählt haben, 2014, dann fragt man sich eben, ob das Parlament legitim ist oder nicht. ja, kann man sich fragen.
Aber sagst du dann, okay, gut, diese Idee, dem Europäischen Parlament das Initiativrecht zu geben, es handelt sich ja dabei, dass das Europäische Parlament, dass die Abgeordneten dort von sich aus selbst auch Gesetzesentwürfe einbringen können, würdest du sagen, das ist eine gute Idee?
An sich finde ich es richtig, also vom Prinzip her schon. Gleichzeitig ist natürlich die Frage nach der politischen Situation jetzt. Und die ist so, dass wenn wir uns anschauen, dass in Europa die Populisten stärker werden, dann kann es natürlich auch sein, dass das Europäische Parlament zu einer Stagnationsmacht wird im europäischen Gefüge. Also dass man eher nichts mehr durchbringen kann. Und wenn die dann mehr Macht haben, dann kommt man vielleicht weniger weiter. Also es ist nicht alles so schwarz und weiß. Und man kann sagen, ja, als Prozess ist es besser und es wird dadurch demokratischer. Gleichzeitig, wenn man sich die politische Situation jetzt anschaut, kann man sich die Frage stellen, ob es richtig ist oder nicht.
Wenn das jetzt heute mehrere Parteien wollen in Deutschland, das Initiativrecht für das Europäische Parlament, warum wurde das eigentlich von Anfang an nicht mitgedacht? Also schon bei der Gründung der EU oder schon davor, es gab ja schon Vorreiter zur EU.
Also das Parlament gab es ja schon davor, es hatte keine direkte Wahl, es kam 79 mit der ersten Präsidentin auch, die Simone Veil hieß, die eine sehr große Europäerin ist. Und dann wurde das langsam immer erweitert, die Macht, einfach aus dem Grund, dass man gesagt hat, wir brauchen mehr Input-Legitimität, wir müssen halt dieses Demokratiedefizit, das wir haben, irgendwie bekämpfen. Das ist eine gute Frage, wieso es nicht gleich gekommen ist. Wahrscheinlich, weil man sich gedacht hat, das ist erstmal eine intergouvernementale Organisation.
Also zwischen den Regierungen.
Genau, dass die Legitimität daher kommt, dass die Bürgerinnen und Bürger eh schon ihre Regierung gewählt haben. Und die Regierung praktisch dieses legitime Mandat haben und deswegen braucht man nicht nochmal extra eine Institution. Das war wahrscheinlich der Hintergedanke. Heutzutage hat sich das ein bisschen geändert, weil eben die EU auch so ein spannendes Gebilde ist, was zwischen einer internationalen Organisation ist und zwischen einem tatsächlich föderalen Bundesstaat. Mhm. Und dazwischen befinden wir uns jetzt gerade und wissen aber nicht so wirklich, in welche Richtung es geht.
Jetzt haben wir über das Europäische Parlament nicht allzu positiv gesprochen, beziehungsweise das Image des Parlaments ist nicht das Beste. Was könnten wir denn machen oder was könnte die EU machen, um halt auch die Wahrnehmung des Europäischen Parlaments in der Öffentlichkeit zu bessern?
Also es gibt ja eine große Kampagne, die sie jetzt machen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen und um zu mobilisieren. Das ist natürlich extrem wichtig, da gibt es auch ganz tolle Organisationen in Deutschland, die sich dafür einsetzen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist wirklich toll, was da passiert. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass die Themen nicht so nah am Bürger und an der Bürgerin dran sind. Also man hat nicht das Gefühl, dass das Europäische Parlament wirklich etwas bewegt, wo man sich selbst davon betroffen fühlt. Es geht nicht um Steuerpolitik, es geht nicht um Rentenpolitik. Ja, Außenpolitik interessieren die wenigsten, würde ich sagen.
Das aber heißt, es gibt ja trotzdem mit seinen Entscheidungen auch einen Rahmen vor, was nationale Regierungen oder auch nationale Parlamente beschließen können, sollen, müssen.
Genau, und das vergisst man auch sehr schnell. Aber das ist das große Problem, dass es halt eben da so ein Ungleichgewicht gibt zwischen der Macht, die die EU eigentlich hat, und das Interesse dafür. Was man jetzt dafür machen kann, da gibt es viele Wege. Man könnte definitiv versuchen, europäischere Parteien zu haben, dass sie nicht nur, wenn es mal Europawahlen gibt, ihre Programme abstimmen und dann wieder auf nationaler Ebene alles machen. Das verlangt natürlich sehr viel Idealismus von Parteien und nicht so viel Pragmatismus, dass man sagt, ich mache jetzt nur das, was mir den nächsten Wahlerfolg bringt. Die Bundesregierung kann natürlich viel stärker mit anderen Regierungen zusammenarbeiten. Das sieht man jetzt zwischen Frankreich und Deutschland. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch. Die Medien natürlich haben einen großen Impact, dass man da versucht, europäischere Themen mehr auf die erste Seite zu bringen und auch zu erklären, warum das so wichtig ist.
Wobei da natürlich auch wieder die Laufzeit der Entscheidungen sehr lang ist, nicht? Also an einem Tag wird entschieden, wir wollen in eine bestimmte Richtung gehen, und dauert es nochmal 3 Jahre, bis wirklich die Entscheidung vorliegt, beziehungsweise bis etwas beschlossen wird.
Aber es kann auch sehr schnell gehen, das hat man jetzt irgendwie mit der Urheberrechtsreform gesehen. Ich meine, ich weiß noch, ich war unter den Linden, als es die TTIP-Proteste gab, da gab es auch auf einmal so eine große Aufmerksamkeit für ein europäisches Thema, weil Handelspolitik natürlich ein typisches europäisches Thema ist, wo sie sehr viel Macht haben.
Was ist deine persönliche Hoffnung hinsichtlich des Europäischen Parlaments, wenn jetzt die Europawahl vor der Tür steht?
Also meine persönliche Hoffnung für diese Europawahl ist natürlich, dass die Rechtspopulisten nicht so stark werden und auch, dass sie sich nicht vereinigen und keine Bündnisse schaffen, weil wenn sie in ihren verschiedenen Fraktionen bleiben, dann wird es schwieriger für sie, Politik durchzubekommen. Ich hoffe auch, dass die progressiven Kräfte sich im Europaparlament besser verbünden und sich eine Vision geben und wirklich wissen, welche Richtung.
Das heißt, europafreundliche bis links.
Genau, also dass sie auch verstehen, dass es jetzt an der Zeit ist, nicht nur klein-klein zu denken, sondern sich wirklich eine Strategie zu geben und zu sagen, wie können zum Beispiel die Linke und die Sozialdemokraten besser mit den Grünen zusammenarbeiten, um zum Beispiel den Strukturwandel zu schaffen in Europa oder damit die Umweltthemen wieder mehr auf die Agenda kommen. Sind sie jetzt mit Fridays for Future, aber damit auch wirklich was passiert. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr politischen Mut.
Sagt Sophie Pornschlegel von Das Progressive Zentrum in Berlin. Sophie, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, dank dir.
Jetzt haben wir Spitzenkandidaten gehört, kluge Köpfe aus der Wissenschaft, aber da fehlt noch jemand, oder? Richtig, diejenigen, die ganz am Anfang über Politik entscheiden, die Wählerinnen und Wähler. Man munkelt, manche von ihnen sind in Berlin unterwegs. Und ich habe mich mal passenderweise auf dem Europaplatz nach ihnen umgeschaut. Wer ortskundig ist, der weiß, dieser Platz liegt direkt am Berliner Hauptbahnhof. Und dort habe ich auch Menschen gefunden, eine Menge sogar, die ihre Koffer ganz eilig hinter sich über den Asphalt geschleift haben. Und ein paar von ihnen durfte ich fragen, worum es ihnen eigentlich bei der anstehenden Wahl geht.
Ich finde es wichtig, dass Europa zusammenhält und dass Frieden vor allen Dingen bleibt.
Wenn man an Einigkeit denkt in Europa, dann würde ich sagen, wählen und auch an die Zukunft denken. Und nicht nur an Deutschland, sondern an eine gemeinsame Richtung.
To have a common vision as a European Union member countries and to have more common strategies to reach our goals together.
Mir geht es sehr um die innere und äußere Sicherheit dieses Landes. Und dann geht es mir natürlich darum, dass wir irgendwie Europa als Europäische Union erhalten und dann irgendwie wieder vorwärts bringen können.
Das große Thema Wohnen jetzt. Ja, und wenn Sie mich anschauen, geht es mir natürlich auch um die Rente. Dass ich so damit leben kann, dass ich auch mal ins Theater gehen kann.
Unter den Themen ist schon eine Menge dabei. Was aber niemand bei dieser kleinen Umfrage genannt hat, das war der erwartete Rechtsruck im Europäischen Parlament. Dass neue Parteien aus dem rechten politischen Spektrum einziehen und die Kräfteverhältnisse womöglich im Parlament umwerfen. Was das für die Politik der EU bedeuten kann und inwiefern wir eine neue, geeinte Fraktion von rechtspopulistischen Kräften erwarten dürfen, das will ich von Valentin Kreilinger wissen. Er ist Policy Fellow am Jacques Delors-Institut, einem Think Tank in Berlin. Valentin, willkommen im Studio.
Hallo Christoph.
Ist die Europawahl eine Schicksalswahl?
Die Europawahl ist in gewisser Weise eine Schicksalswahl. Ich halte den Begriff aber schon für etwas hochgegriffen. Es steht eine wichtige und wegweisende Wahl bevor. Und zwar deswegen, weil auf der einen Seite die Europakritiker die Hoffnung hegen, den Kurs der Europäischen Union grundlegend zu verändern. Das trifft zum Beispiel auf Matteo Salvini, einen italienischen Innenminister und Chef der Lega, zu. Und auf der anderen Seite möchten eben Europabefürworter durch die Wahl im Mai ein Mandat für die Fortsetzung und Vertiefung des Integrationsprozesses bekommen. Das ist das Ziel von Emmanuel Macron, der eben die Europäische Union grundlegend reformieren möchte, aber nicht in eine völlig andere Richtung bringen. Und deswegen ist für beide Seiten diese Wahl wichtig und damit durchaus wegweisend für die Zukunft des Integrationsprozesses.
Also vielleicht jetzt keine Schicksalswahl, aber auf jeden Fall eine Richtungswahl.
So kann man es sagen.
Und wie könnten sich jetzt die Kräfteverhältnisse mit der Europawahl im Europäischen Parlament verändern?
Also sie werden sich verändern, das ist mal wichtig festzustellen. Und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt schon Daten und Umfragen, mit deren Hilfe sich skizzieren lässt, wie das Europäische Parlament nach der Wahl aussehen wird und welche Veränderungen es geben könnte. Das Machtgefüge nach der Wahl wird von Wählerwanderungen in den einzelnen Mitgliedstaaten beeinflusst sein. Und, das ist der zweite wichtige Faktor, von der zu erwartenden Neukomposition der Fraktionen im Europäischen Parlament. Vielleicht erst zum Ersten, die Wählerwanderungen. Es ist auf jeden Fall so, dass die beiden großen Fraktionen im Europäischen Parlament, die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokratische Fraktion, Verluste erleiden werden, weil ihre Mitgliedsparteien in vielen Staaten Stimmen und damit auch Sitze einbüßen werden.
Weil sie programmatisch nicht so überzeugt haben in nationalen Regierungen?
Also es ist auf jeden Fall so, dass sie nicht mehr so viele Wähler ansprechen, wie das noch 2014 der Fall war. Da gibt es in jedem Mitgliedstaat spezifische Gründe, aber es ist auf jeden Fall so, dass oft oder in einigen Mitgliedstaaten, auch in großen Mitgliedstaaten, diese Parteien verloren haben, auch aus der nicht mehr in der Regierung sind, zum Beispiel in Frankreich, in Italien. Und aus diesem Grund oder parallel dazu wird es Zugewinne für populistische und europakritische Parteien geben. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, den man im Kopf haben muss, wenn man an die zukünftigen Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament denkt.
Du hast gerade eben schon die Christdemokraten und die Sozialdemokraten europaweit angesprochen. Die beiden haben über die letzten Jahre hinweg sozusagen informell zusammengearbeitet in Form einer großen Koalition. Wenn du sagst, beide Europafraktionen werden insgesamt an Wählerstimmen verlieren, kann dann so eine Zusammenarbeit dann weitergeführt werden oder wie siehst du das?
Also es ist so, dass die derzeit dominierende informelle Große Koalition aus Europäischer Volkspartei und Sozialdemokraten nicht mehr über eine eigene Mehrheit verfügen wird. Das ist schon ein großer Einschnitt in der Geschichte des Europäischen Parlaments, weil in den vergangenen Jahren hatten diese beiden Fraktionen immer eine Mehrheit. Sie haben die politische Agenda dominiert, sie haben Einfluss ausgeübt, die Entscheidungen wurden von diesen beiden Fraktionen geprägt. Jetzt ist es so, die brauchen andere Partner, zusätzlich kleine Fraktionen. Da bieten sich die Liberalen an, die sind in der ALDE-Fraktion organisiert. Emmanuel Macron mit En Marche möchte da auch mit denen zusammenarbeiten. Insofern, es gibt potenzielle Partner. Die grüne Fraktion wäre auch ein potenzieller Partner. Die Tatsache, dass die Große Koalition da nicht mehr alleine entscheiden kann, ist ein tiefer Einschnitt für das Europäische Parlament.
Ein tiefer Einschnitt, aber vielleicht auch eine Chance, weil jetzt, ich sag mal, fliegende Bündnisse, je nachdem, um welche Entscheidung es geht, geschlossen werden müssen?
Es gibt bereits heute wechselnde variable Koalitionen in den einzelnen Politikbereichen. Es gibt in wirtschaftspolitischen Fragen, in Fragen des Binnenmarktes eher eine Mitte-Rechts-Mehrheit, wo die Europäische Volkspartei dann mit den Liberalen und mit den Konservativen gemeinsam stimmt. In anderen Bereichen wie der Umweltpolitik, Gleichstellungsfragen, auch im Justizbereich. Dort hat sich dann in der Vergangenheit eher eine Mitte-Links-Mehrheit gebildet aus Sozialdemokraten, Grünen und Linken mit Unterstützung der Liberalen. Und sagen wir, diese koexistierenden Mehrheitskoalitionen, die werden fortbestehen, aber auch für die wird es schwieriger, weil eben die europakritischen Kräfte, die populistischen Kräfte so stark zulegen. Das heißt, es wird dann schwieriger, im proeuropäischen Spektrum politische Mehrheiten in die eine oder in die andere Richtung zu bilden.
Du hast jetzt schon mehrmals erwähnt, die EU-Skeptiker, die EU-Feinde, die auch eine Rolle spielen bei der Wahl. Wenn wir von denen sprechen, von welchen Parteien sprechen wir denn da konkret oder von welchen Fraktionen?
Derzeit gibt es mehrere europaskeptische Fraktionen, in denen sind nationale Parteien wie die AfD, wie die Lega, wie der französische Front National, wie UKIP zum Beispiel, aber die sind in unterschiedlichen Fraktionen organisiert. Und dann finden wir links die Grüne Linke, die dann auf dem linken Spektrum europakritische Kräfte vereint.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Parteien eine gemeinsame Fraktion jetzt bilden und sagen, uns gefallen manche Dinge nicht, die EU macht, wir gehen jetzt gemeinsam dagegen vor?
Es wird ja oft dieses Horrorszenario einer euroskeptischen Sammelbewegung skizziert. Es ist so, es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich da die Kräfte bündeln, aber auf der Basis ideologischer Differenzen in einzelnen Bereichen und Fragen ist doch sehr schwer vorstellbar, dass sich da diese breite, umspannende Koalition bildet.
Also wahrscheinlich keine Sammelbewegung in
dem
Sinne.
Gehen nur wenige aus, dass wirklich dazu kommt. Und der Grund dafür liegt zum Beispiel in der Migrationsfrage. Matteo Salvini hat eine fundamental andere Position in der Migrationsfrage hinsichtlich der Verteilung von Flüchtlingen, hinsichtlich Solidarität in Europa, als das die deutsche AfD hat oder Parteien wie die polnische PiS oder wie Viktor Orban. Ein anderer Punkt ist die Russlandpolitik. In diesem europakritischen populistischen Spektrum gibt es Parteien, die sind sehr pro-russisch eingestellt und andere, die sehr, sehr kritisch eingestellt sind. Und deswegen werden auch weiterhin mindestens zwei Fraktionen existieren. Mhm. Eine etwas, sagen wir, mehr nationalkonservativ und die andere entlang der Achse zwischen Matteo Salvini und Marine Le Pen.
Sagt Valentin Kreidinger, Policy Fellow am Jacques Delors Institut in Berlin. Valentin, vielen Dank für deinen Input.
Danke auch.
Das waren drei Fragen rund um die Europawahl und das Europäische Parlament. Ich hoffe, ihr nehmt etwas mit, nicht nur bis zur Europawahl, sondern auch darüber hinaus. Und ich möchte an dieser Stelle erstmal all den Gesprächspartnern danken für die Zeit und das Interesse und den Mut, bei diesem kleinen Experiment mitzumachen. Und ich möchte vor allem auch denjenigen danken, die mir bei diesem kleinen Projekt geholfen haben. Ein sehr, sehr großes Dankeschön. Und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüss.